Ja, soweit Sanrakshita. Ja, was man daraus entnehmen kann, ja, Sangha ist also eine schwierige Praxis. Ja, aber es ist eine Praxis. Ja. Es gibt sicherlich Menschen im Sangha, mit denen wir auf den ersten Blick zumindest persönlich überhaupt nichts gemein haben. Das kann so sein. Ja. Aber wir müssen einen Weg finden, um auch mit ihnen verfreundliche Verbindungen aufzubauen. Wir müssen im Sangha lernen, mit ganz unterschiedlichen Menschen zu kommunizieren oder allgemein gesagt halbwegs klar zu kommen. Ja. Wir werden manchmal vielleicht andere Menschen verletzen, oft unbeabsichtigt. Aus Böswilligkeit passiert das sehr selten. Ja, wir werden andere Menschen verletzen, oft unbeabsichtigt. Andere Menschen werden uns verletzen, meist genauso, oft unbeabsichtigt. Ja. Und wir müssen aber auch lernen, an diesen Verletzungen nicht anzuklammern, nicht an Groll festzuhalten, denn wenn sonst würden die spirituellen Verbindungen im Sangha sehr brüchig. Wir müssen diese Verletztheit irgendwie auch loslassen. Wir müssen lernen zu vergeben, zu verzeihen. Ja? Also das Üben von Versöhnlichkeit, das Üben von Vergeben ist ein ganz wichtiger Teil von Sangha-Praxis. Eine andere, auch ganz wichtige Praxis im Sangha ist Lob des Guten. Ja? Wir müssen im Sangha Wertschätzung füreinander zeigen. Das ist wie Flüssigdünger, könnte man sagen, ja, der Blumen zum Wachsen bringt. Ja. Und insbesondere Menschen, die ein schweres Leben hatten oder vielleicht auch noch haben, brauchen Lob. Ja. Ja. Lob ist aber nicht nur gut für die anderen. Wir tun das nicht nur für die anderen, sondern wir tun es auch für uns selbst. Loben ist auch gut für uns selbst. Denn wenn wir andere Menschen ganz herzlich loben, sind wir selber auch in positiven Geisteszuständen und fühlen uns wohl. Vielleicht müssen wir uns manchmal durchringen, ne? Ein Teil von uns will da nicht so richtig ran, aber wenn wir uns durchringen und es wirklich tun, wenn wir auch dahinter stehen, wir werden merken, wir sind selber in einer viel besseren mentalen Verfassung, in einem viel besseren positiven Geisteszustand, wenn wir loben. Ja. Und für das Klima um uns herum ist das natürlich eine Wohltat, eine Labsal, wenn diese wechselseitige, gegenseitige Wertschätzung ausgedruckt wird. Ja. Also man versucht im Sangha, sich immer bewusst zu sein, dass wir alle miteinander verbunden sind, alle in gewisser Weise voneinander abhängen, manchmal abhängen vielleicht mein Gänsefüßchen, ja, und entsprechend uns mit Rücksichtnahme und Gewahrsein füreinander zu verhalten. Ja. Also zentrale, wenn man es mal ganz einfach sagen wollte, könnte man sagen, die zentrale Methode, um ein Sangha aufzubauen und lebendig zu halten, besteht darin, Menschen im Sangha als gute Freunde zu behandeln. Als gute Freunde zu behalten. Okay, gute Freunde können sich auch mal streiten, die können auch mal eine unterschiedliche Meinung haben. Das muss nicht heißen, dass man in jedem Moment immer alles gleich sieht, aber diese grundsätzliche innere Wertschätzung, diese Einstellung von Freundschaft, die ist wichtig. Ja. Und damit sind wir eigentlich auch wieder bei der Lehre des Buddha, ja, dass spirituelle Freundschaft das Ganze des spirituellen Lebens ausmacht. Ich vermute, für die meisten von uns ist das nicht der Ausgangspunkt unseres spirituellen Lebens oder unseres spirituellen Interesses gewesen. Ich vermute mal, die meisten von uns, und ich schließe mich selber da völlig ein, haben ihr spirituelles Interesse wahrscheinlich anders, will heißen, selbstbezogen angefangen. Wir sind da selbstbezogen gestartet. Wir wollten was für uns, was immer das sein mag. Neue Erkenntnisse, neue Ansichten, geistige Ruhe, glücklich sein und so weiter und so weiter. Ja. Und erst nach Jahren von Praxis kommen wir hoffentlich dazu, dass wir andere Menschen genauso wichtig wie uns selber nehmen und auf den höheren Stufen des Pfades sind wir vielleicht auch in der Lage, andere wichtiger zu nehmen als uns selbst. Das ist ein Zeichen von spiritueller Entwicklung, denke ich mal, wenn man sich selber weniger wichtig nimmt. Mir ist in diesem Zusammenhang damals auch so ein mein erster Ordenskonvent eingefallen. Ich bin 1998 ordiniert worden und 99 war mein erster internationaler Ordenskonvent, machen wir in der Regel in England. Das stimmt nicht ganz. Also abwechselnd, mal in England, mal in Indien. Aber damals war es nur in England. Und dabei hat ein mexikanisches Ordensmitglied einen Vortrag gehalten, Upek Shamati. Upek Shamati hatte Jahre in England gelebt, ist dann nochmal zurück nach Mexiko gegangen und hat sehr erfolgreich und zunächst ganz allein die Triratna-Aktivitäten in Mexico City gestartet. Und dieser ist eigentlich auch immer weitergegangen, ist ziemlich erfolgreich, da wächst gut in Mexiko. Und in dem Vortrag sagte er, dass es sehr leicht sei, ein buddhistisches Zentrum ganz allein zu gründen. Aber es sei sehr schwierig, wenn andere Ordensangehörige dazukämen. Nun, es ist auch sehr schwierig, ein buddhistisches Zentrum ganz allein zu starten. Ne? Ich war 7 Jahre allein in Hamburg. Ich konnte euch da ein Liedchen von singen. Ja? Aber ich habe sofort verstanden damals, was Upek Shamati damit meinte. Ja? Weil wenn wir anderen Menschen im Sangha begegnen, ja, wenn wir sogar mit denen zusammenarbeiten müssen, kooperieren müssen, dann kann es ganz schön menscheln, wie wir das so sagen. Ja? Und es kann sein, dass diese Begegnung mit anderen das Schlimmste aus uns herausholen, von dem wir gar nicht wussten, vorher nicht wussten, dass es in uns existiert oder in diesem Ausmaß existiert. Ja? Ärger, Wut, Zorn, Neid, Eifersucht, Konkurrenz, Habgier, Stolz und so weiter und so weiter. Und das zu erleben, kann sehr, sehr unangenehm sein, aber für spirituelle Weiterentwicklung, würde ich behaupten, ist es höchst produktiv. Denn wir können uns nicht wirklich verwandeln, solange wir nicht wissen und verstanden haben, was da alles in uns vorhanden ist, auch was da in unseren Tiefen unserer Psyche so schlummern mag. Ja. Es kann auch sein, dass die Begegnung mit anderen nicht das Schlimmste, sondern das Beste aus uns herausholt. Das Beste, von dem wir auch nicht wussten, dass es in dieser Fülle in uns existiert. Und auch das wieder höchst produktiv. Ja. Also Begegnungen mit anderen können uns leichter machen, unbesorgter, angstfreier, vergnügter, energievoller, positiver, sicherer, selbstbewusster und so weiter und so weiter. Ja. Sie können auch Quellen anzapfen, von denen wir gar nicht wussten, dass sie in uns existieren oder die uns bisher verschlossen waren. Quellen von Großzügigkeit, von Hilfsbereitschaft, von Anteilnahme, von Freundlichkeit und so weiter und so weiter. Ja, also da kann eine Menge passieren, wenn man mit anderen zusammenkommt. Ja. Ich habe auch immer wieder erlebt, dass insbesondere neue Menschen ganz beeindruckt waren, nicht immer, aber in den allermeisten Fällen würde ich sagen, wenn sie so in Sangha-Situationen reinkamen und erlebten, wie positiv die Menschen im Sangha miteinander umgehen, in der Regel jedenfalls. Ja, wie viel Kooperationsfähigkeit da ist, wie viel Harmonie da ist. Und das sind so Qualitäten, die in unserer Welt, die ja so sehr von Konkurrenz und Wettbewerb und Streit geprägt ist, so selten sind. Ja, und für die meisten Menschen ist das höchst attraktiv, sowas zu erleben. Ja, also so viel Harmonie, Freundlichkeit, Kooperationsbereitschaft hatten Menschen in ihrem Leben manchmal noch nicht erlebt. Ja. Ich muss persönlich gestehen, als ich hier als Neuer in dieses Zentrum kam, das ist jetzt, lass mich rechnen, 21,5 Jahre her, also Ende 92 bin ich hier das erste Mal aufgetaucht, das hätte mich damals nicht interessiert. als Anfänger. Ja. Das war auch nicht mein Augenmerk. Ich wollte damals einfach so viel wie möglich vom Dharma kennenlernen, die buddhistische Lehre kennenlernen und aufnehmen und verstehen. Und der Sangha hat mich zunächst wenig interessiert. Ja. Aber ich weiß von vielen anderen Leuten, dass für viele andere diese Begegnung mit Sangha das war, was sie bei Buddhismus hat bleiben lassen, was sie bei Triratna hat bleiben lassen. Ja. Und ich habe selber heutzutage auch eine andere Sicht. Heutzutage denke ich, ja, Sangha ist der gelebte Dharma. Deswegen auch dieser Vortrag, ja, gelebte Dharma. Und ich denke, wenn wir bestimmten Sangha-Situationen immer aus dem Weg gehen, es gibt so Menschen, gibt so Menschen auch im Orden, gibt so Menschen im Mitra Sangha oder sonst wie auch, ja, die gerne so größeren Sangha-Treffen aus dem Weg gehen, größeren Retreats aus dem Weg gehen, die gemeinsamen Arbeitssituationen aus dem Weg gehen, die lieber so nur so alleine vor sich hin puddeln, die vielleicht auch bestimmten größeren Ritualen wie Pujas aus dem Weg gehen, nie in Wohngemeinschaften wohnen wollen und so weiter und so weiter. Wenn das so, gut, Menschen sind unterschiedlich, unterschiedliche Typen, aber wenn das so ein starker Trend sein sollte, systematisch sein sollte, dann glaube ich, stimmt auch etwas mit der Dharma-Praxis nicht, wenn wir solchen kollektiven, gemeinsamen Situationen immer aus dem Weg gehen. Zumindest würde ich sagen, zeigt es Schwächen auf, Schwächen in unserer Dharma-Praxis, weil Dharma-Praxis bedeutet letztlich Selbstüberwindung. Das muss man sich klar machen. Darum geht es im Buddhismus. Selbsttranszendenz oder Selbstüberwindung. Ja. Ich rede ja auch zu mir selber. Ich finde manche Sangha-Situationen auch nicht immer leicht.